Ja, guten Morgen. Manchmal ist das so, dass Gott Dinge zusammenfügt, die man vorher gar nicht so wusste. Ne? Wir haben gar nicht so großartig Zeit gehabt, uns vorher irgendwie abzusprechen, was wie im Gottesdienst kommt. Inge, ich denke, das hat genau gepasst, dieser Vers aus Jeremia 4, Vers 4. Ich habe ihn gerade mal hier aus der Hoffnung für alle. Da heißt es, ändert euch von Grund auf und wendet euch von ganzem Herzen mir zu. Darum geht's, dass wir Gott Raum geben, uns ihm zuwenden, ihm den Raum lassen, auch in unserem Leben. Und ich empfand auch, dass die Lieder gut gepasst haben heute Morgen. Allein die Gnade Gottes genügt. Wenn man im Hebräerbrief liest, dann wird in Kapitel 11, nimmt der Schreiber sich so Zeit, einige Vorbilder des Glaubens aufzulisten. Und er schreibt dann unter anderem, dass Abraham ein Vorbild des Glaubens war. Und dann kommt Jakob und Isaak und Jakob. Und interessanterweise kommt dann einer, von dem man das vielleicht nicht unbedingt so erwartet hätte, Josef, wird da auch erwähnt. Und ich habe mir diesen Mann mal etwas näher angeguckt. In 1. Mose 44, da ist auch der Text angezeigt, genau. Da stehen folgende Verse, jetzt ganz kurz die Frage vorweg, die Geschichte von Josef, also seinem Verkauf quasi nach Ägypten, seinem Werdegang dort und dann, dass die Brüder kommen und so, ist das für jemand von euch unbekannt, die Geschichte? Das habe ich gedacht, ne? Ihr seid alles alte Hasen, also nicht alt, aber ihr seid da bewandert, ne? Und ihr kennt euch da aus, alles klar. Gut, weil sonst müsste man vielleicht noch das eine oder andere da voraussetzen, aber dann lese ich mal den Text. Josef befahl seinen Haushalter und sprach, fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Gelde für das Getreide. Der tat, wie ihn Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen, sprach Josef zu seinem Haushalter, auf, jage den Männern nach, und wenn du sie ereilst, so sprich zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Das ist doch der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt, ihr habt übel getan. Ein Pastor, Charles Swindoll, hat mal gesagt, Größe wird hauptsächlich an unserer inneren Haltung sichtbar. Also das heißt, ob mein Herz richtig ist, ob es die richtige Richtung hat oder ob es also offen ist, erkennt man an unserer Einstellung, erkennt man an unserem Verhältnis zu Gott. Wie wir zu Gott stehen, wie viel Raum wir geben in unserem Leben. Erkennen wir an unserer Bereitschaft, sich für die Sache Gottes auch einzusetzen und eben nicht nur sich in das eigene, in das Private zurückzuziehen. Also deine innere Bereitschaft ist es, die dich entweder schnell macht, also motiviert, oder die dich langsam macht und die dich irgendwie lähmt. Das kann beides passieren. Träge oder bereit, dem Herrn zu dienen. Wir brauchen Gnade für unser Leben. Wir brauchen diese Gnade. Und wir brauchen Offenbarung Gottes für uns, dass er etwas aus uns machen kann und dass er mit uns etwas machen kann. Gott nutzt beides, und um aus Josef einen großen Mann zu machen. Wir haben gerade diesen Text gelesen und man weiß von Luther, der hatte Probleme damit, dass man diesem Ereignis eigentlich für ihn so nebensächlich, dass man da so ein ganzes Kapitel für schreibt und in die Bibel aufnimmt. Er hat das nicht so nachvollziehen können. Die Geschichte gibt Antwort auf die Frage, was ist eigentlich menschliche Größe? Was macht einen Menschen groß? Albert Hubbard hat mal gesagt, der Schlussbeweis für Größe liegt darin, dass man fähig wird, herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schlussbeweis für Größe liegt darin, dass man fähig wird, herabwürdigende Behandlung. Und ich würde mal sagen, so wie wir alle schon im in den Jahren fortgeschritten sind, da ist keiner dabei, der das nicht auch schon erlebt hat. Dass es solche Begegnungen gab, die einen, die eine, vielleicht ja eine Narbe bei uns hinterlassen haben, oder eine Wunde zunächst mal, die dann zu einer Narbe geworden ist, oder wo wir einfach Dinge erlebt haben, die uns verletzt haben, die uns beleidigt haben vielleicht. Josef hatte gelernt in den Stationen oder an den Stationen seines Lebens. Josef war verraten worden von seinen Brüdern, er war verkauft worden, er war im Gefängnis, er war verraten von Menschen, denen er nichts getan hat, denen er sogar geholfen hatte. Also das waren so Dinge, die ihn im Grunde genommen begleitet haben oder die auch sein Leben geprägt hatten. Und jetzt stehen seine Brüder vor ihm, die ihn für 20 Silberlinge verkauft hatten. Sie sind satt. Sie waren beim Bankett der Gnade. Er hatte sie eingeladen. Ihre dunkle Vergangenheit blieb unberührt. Nichts von dem, was sie getan hatten in den vor Jahrzehnten, ist irgendwie rausgekommen in diesem Moment. Es ist alles erstmal unter der Decke geblieben. Sie haben ihren eigenen Bruder noch nicht mal erkannt. Keine Ahnung, wie sowas gehen kann. Na gut, nach wenn man sich einige Jahre nicht gesehen hat, verändert man sich. Ne? Also ich war letztens auf einem Geburtstag, habe ich auch gedacht, meine Güte, sind die alle alt geworden. Sie erkannten Josef also nicht. Eins ist noch nicht klar, ob sie aus den Erfahrungen der letzten Monate, die sie hatten, gelernt haben oder nicht. Glauben sie jetzt Gott und bringen ihr Leben in Ordnung oder leben sie weiter mit einer Schuld, die 20 Jahre zurückliegt? Josef sieht das und Josef wird an dieser Stelle wie so, man könnte fast sagen, ja, wie so zu einem Mitarbeiter Gottes, der seine eigenen Brüder in eine Schule mit hineinnimmt. Die Männer verabschieden sich, gehen los, werden eingeholt. Das muss sie irgendwie beunruhigt haben. Da muss irgendwas in Gang gekommen sein bei ihnen. Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Und weil sie sich keiner Schuld bewusst sind, sind sie sofort bereit, auch umzukehren und wieder zurückzugehen und die Sache wohl auch zu klären, ihre Waren, ihre Säcke zu öffnen, Einblick zu geben. Und was passiert dann? Ausgerechnet in dem Sack des Jüngsten, den der Vater eigentlich nicht ziehen lassen wollte, wird dieser Becher gefunden. Sie sind fassungslos. Verzweiflung macht sich breit wahrscheinlich bei ihnen. Sie zerreißen ihre Kleider. Nichts geht mehr. Da ist irgendwo so ein Punkt gekommen, tiefer geht's nicht. Was sie nicht wissen ist, Josef hatte das veranlasst, dass der Becher dort gefunden wird. Manchmal muss Gott uns hart rannehmen, bis wir etwas checken, bis wir etwas einsehen, bis wir etwas akzeptieren auch und anerkennen und auch bereit sind, uns dazu zu stellen und auch umzukehren. Aber bevor du mit einem verhärteten Herzen und mit einem betäubten Gewissen verloren gehst, bevor das passiert, kann man nur hoffen, dass der gute Gott dir Chancen einräumt und dir Chancen eröffnet, um das zu erleben, um diese Gnade Gottes zu erleben, der Umkehr und der Erneuerung. 1. Mose 44, 16. Judah sprach, also der Älteste, was sollen wir meinem Herrn sagen oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Jetzt könnte man fragen, welche Schuld meint er denn jetzt hier, der Judah? Was spricht er eigentlich an? Den Becher kann er eigentlich gar nicht meinen. In einem Augenblick zerrinnen diese 20 Jahre, die vergangen sind. Und Judah beginnt zu ahnen, dass Gott das letzte Wort spricht. Und dass Gott jetzt den Tag des Gerichts oder der Eröffnung oder der Offenbarung auf einmal schenkt. Sie haben keine Gnade zu erwarten. Überhaupt nicht. Und deshalb sagt Judah, Gott hat eine Schuld bei uns bestraft. Jetzt ist es also raus. Jetzt stellt er sich dazu. Jetzt bekennt er das. Jetzt stehen sie dazu. 20 Jahre mit anklagendem Gewissen sind vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal gibt es so Tage, da kommen dann Dinge in einem hoch, ne? Und man erinnert sich an Dinge. Und wenn die nicht bereinigt wurden, wenn das nicht ausgesprochen wurde, wenn das nicht vergeben wurde, dann gibt es in diesen stillen Momenten, dass einfach das wieder hochkommt und einen bewegt und einen beschäftigt. Judah unterzieht sich also einer Prüfung. Sie sind herausgefordert, das Verhältnis zu Gott zu prüfen, zunächst mal. Und dann auch das Verhältnis zu den Brüdern. Josef, der Jüngste, sagt er, der Jüngste soll hier bleiben. Also Benjamin. Das war doch schon mal der Fall, oder? Alles spitzt sich zu. Was wird jetzt der Älteste, der Judah, tun? Wie wird er darauf reagieren, auf diese Herausforderung? Die größte Not wird auf einmal zur größten Chance. Wisst ihr, und das ist, glaube ich, auch die Hoffnung für unser eigenes Leben. Wenn wir in solche Nöte und Schwierigkeiten hineinkommen, solche Nöte und Schwierigkeiten sind auch Herausforderungen, sind auch Chancen, die Gott uns bietet. Da ist nicht nur eine Sackgasse, sondern die größte Not ist auch eine Chance für uns. So handelt Gott immer und immer wieder. Aus der Not des Lebens wird die Chance des Lebens, wenn das Herz am richtigen Fleck ist. Wenn wir offen sind dafür, dass Gott das gebraucht, dass Gott hineinspricht in die Not unseres Lebens. Was macht Judah? Hat sich was verändert bei ihm oder ist er wieder der Schwächste, der nachgibt, der wieder den jüngsten Preis gibt? 17 Verse lang redet Judah jetzt und erzählt seine Geschichte. Und sie enden dann in 1. Mose 44, Vers 33 und 34. Da heißt es, darum lass deinem Knecht hierbleiben an des Knaben statt als Sklave meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Diese Worte kommen von Judah. Vor 20 Jahren hat er damals Josef verkauft. Er hat da mitgemacht. Er hat für seinen Verkauf plädiert. Und jetzt auf einmal bietet er sein eigenes Leben für das Leben von diesem jungen Benjamin. Also er oder die Brüder haben die Prüfung bestanden an dieser Stelle, könnte man sagen. Die Not hat sie zurückgeführt in die Arme Gottes. Das ist manchmal so, dass uns Not zurückführt in die Arme Gottes. Ich weiß nicht, welche Nöte ihr schon mitgemacht habt, aber es gibt ja diesen Spruch, Not lehrt beten, ne? Und das ist leider manchmal so, dass wir so eine Keule brauchen, damit wir wieder zurückkommen in die Nähe Gottes, damit er uns wieder in seine Hand nehmen kann und weiterführen kann. Im Alten Testament ein ganz besonderer Augenblick hier, Josef mit seinen Brüdern. Vers 1 bis 3 in Kapitel 45, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen, und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Ich bin Josef, Ani Josef, hemmungslos weinend. Da werden Emotionen frei. Da geht's rund, wenn wir uns da auch öffnen, wenn wir offen mit unseren Gefühlen auch umgehen. Er umarmt sie, er küsst sie. Hier triumphiert die Gnade, muss man wirklich sagen. Hier triumphiert die Gnade. die Verse 5 bis 8. Und nun bekümmert euch nicht, das ist so seine Aussage, lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Es sind nur 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Und es sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Es gibt solche Momente in unserem Leben, die überwältigen uns, die solche besonderen Momente sind, Gnadenmomente darstellen. Gnade triumphiert, nicht das Gericht. Und Josef bekennt vor seinen Brüdern so seine Einstellung, seinen inneren Zustand. Nicht ihr habt mich geschickt, sondern Gott. Aha, auf einmal kommt eine ganz andere Ebene ins Spiel. Gott ist es, der das geführt hat. Gott, der seine Hand darüber gehalten hat. Statt Abrechnung kommt hier ein Zeugnis der Führung der Gnade Gottes. Wisst ihr, und ich glaube, dass, wenn man das sehen kann, wenn man so im Rückblick sagen kann, Mensch, nein, nicht die Gemeinheiten anderer, sondern Gott hat das auch zugelassen, dass mein Leben vielleicht geschliffen wurde, dass manche Not auch in mein Leben hineinkam, aber ich bin Gott trotzdem dankbar dafür, dass er das getan hat und dass er mich diese Wege geführt hat. Auch wenn es vielleicht nicht leicht ist. Statt Abrechnung also ein Zeugnis der Gnade und Führung Gottes. Wie reagieren wir? Das ist eine Herausforderung. Wie reagieren wir? Können wir das als Kinder Gottes bekennen? Josefs Herz ist am richtigen Fleck und Größe wird an dieser Haltung sichtbar. Seine Haltung, das ist wirklich Größe. Gott hat mich geschickt. Gott hat das getan. Ich bin Gott dankbar für die Führungen in meinem Leben. Als der Vater tot ist, bekommen ja die Brüder Angst. 1. Mose 50, Vers 19, ich richte doch nicht an Gottes Stelle, sagt er da. Als die Brüder ganz ängstlich denken, wenn der Vater jetzt gestorben ist, dann wird er sich rächen. Nein, Gott hat doch Gutes daraus entstehen lassen. Lass dir einfach mal diese Frage stellen, wie ist es bei dir in deinem Leben? Hat man dir übel mitgespielt? Hat man dich absichtlich verletzt? Du hast dich eingesetzt vielleicht über Jahre und Jahre und hast immer wieder irgendwie dich eingebracht, Zeit geopfert und keiner hat Danke gesagt. Das passiert leider auch in Gemeinden. Wie reagierst du? Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Ist das nicht so ein sagenhafter Tausch? Und dieser Tausch oder diese innere Haltung, die ermöglicht es, alle widerfahrene Ungerechtigkeit darin die gnädige Hand Gottes, des guten Gottes zu erkennen. Josef kann in aller Ungerechtigkeit die gnädige Hand Gottes sehen. Die Not seines Lebens hat ihn in die Nähe Gottes getrieben, ihn Gott suchen lassen. Wahrscheinlich hat er Dinge auch geschrien und geklagt vor Gott. Kann ich mir gut vorstellen. So ist er ein Mensch, dessen innere Haltung seine Größe ausmacht. Er konnte Gnade leben. Und du sollst es auch können. Und das ist so schön, wenn man Menschen begegnet, die das ausstrahlen. Ich habe Gnade erlebt und ich will, dass du auch diese Gnade erlebst, diese Gnade in deinem Leben. Wir machen so vieles. Wir leben in einer Gemeinde, wir besuchen Gottesdienste, wir singen, wir hören Predigten, wir machen so vieles. Aber oftmals können wir nicht vergeben oder wollen doch manches heimzahlen. Wie schwer tun wir uns, die Gaben anderer anzuerkennen und zu schätzen. Wisst ihr, ich weiß es selbst aus meinem Leben, wie selten es uns gelingt, andere vorbehaltlos zu loben, ohne irgendwie noch so einen Nachsatz kommen zu lassen. Immer muss irgendwie noch so eine kleine Kritik hinterherkommen, die dann den anderen doch nicht so gut bei wegkommen lässt. Warum eigentlich? Gott ist anders. Josef ist großzügig, er ist ohne Eigennütz, er ist gnädig, freigebig, er scheut sich nicht in aller Öffentlichkeit vor allen anderen zu weinen. Das ist ein Fest, also das muss eine Party gewesen sein bei denen, als das passierte. Wenn Gott zum Zuge kommt und die Gnade über Gericht triumphiert, wenn Gnade über Gericht triumphiert. Im Psalm 23 heißt es ja, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Es sind nicht die Erfolge, es sind nicht die Misserfolge, die uns groß oder klein machen. Es ist unsere innere Haltung. Menschen der Macht, Menschen des Selbstmitleids. Was macht deine innere Haltung eigentlich aus? Was macht deine Haltung aus? Wie sieht deine innere Haltung aus? Ich habe die richtige Haltung, wenn ich annehme, dass Gott mich an den Platz gestellt hat, an dem ich stehe. Ich höre auf, den verpassten Gelegenheiten nachzutrauern. Ich nehme mein Leben als Geschenk an. Ich sage Ja zu Gottes Weg. Das ist ein Schritt, diese innere Haltung zu gewinnen. Ein zweiter Schritt. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung in meinem Leben anerkenne. Und ich sage, ja, ich bejahe das. Ich nehme das an, Gott, aus deiner Hand. Das gibt mir Kraft, auch schwierige Phasen zu durchstehen. Ihr kennt alle diesen Vers in Römer 8. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Wenn man drinsteckt, ich weiß, dann kann man das oft nicht sehen und auch nicht, will man auch nicht annehmen. Aber manchmal im Rückspiegel, dann passiert das, dass man es sehen kann. Gott hat es gut geführt. Ein drittes, ich habe die richtige Haltung, wenn ich der Führung Gottes im Glauben vertraue. Nichts ist Zufall oder Glück. Mein Leben ist ein Geschenk. Ich wünsche mir das sehr für mich, für uns, dass wir das so annehmen können. Ich brauche keinen blauen Himmel, um dankbar zu sein. Der einzige Weg aus dem Kerker des eigenen Herzens ist die innere Einstellung. Ist diese Einstellung, Gott Ja zu sagen, Gottes Ja zu sagen zu Gottes Wegen, Ja zu sagen zu seiner Führung und Ja zu sagen zu dem Vertrauen, dass er Wege gut führen wird. Amen. Ja, ich bitte euch aufzustehen zum Segen. Herr, wir stehen vor dir, dem Lebendigen, dem Ewigen. Danke für dein Reden zu uns. Danke, dass du uns liebst und dass aus deiner Liebe heraus Worte der Gnade kommen. Danke. Wir befehlen uns dir und deiner Treue an, o Herr. Bitten dich, dass du kommst und deine segnende, deine bewahrende, deine schützende Hand über uns hältst. Herr, führe und leite du uns. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, dass du mit uns gehst und dass du uns erfüllst, immer wieder neu, mit deinem guten Heiligen Geist. Amen.